Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Die Cholera im 19. Jahrhundert brachte Kanalisation. Mit der Tuberkulose in den 1920er Jahren entstand die Idee, dass Wohnungen Balkons haben sollten. Pandemien oder Epidemien haben die Entwicklung von Städten seit jeher beeinflusst und auch die Corona-Krise jetzt verändert den Lebensraum Stadt. Zu wenig Parks, zu dichte Bebauung, alles, was verhindert, dass Menschen Abstand halten können, beispielsweise, das erweist sich jetzt als wenig hilfreich in der Bekämpfung des Virus. Was die Frage aufwirft, wie ginge es denn besser? Was macht eine Stadt im 21. Jahrhundert pandemieresilient? Darüber diskutieren Stadtforscher derzeit intensiv, Nadine Querfurt berichtet.
Wo sich das Stadtbild doch stark geändert hat, sind diese Pop-up-Fahrradwege.
Der Bewegungsradius hat sich bei mir ganz stark eingeschränkt.
Dass ich von zu Hause aus viel arbeite und dass ich die öffentlichen Verkehrsmittel meide.
Dadurch verändert sich ja das ganze Stadtbild und man selbst ja dynamisch da drin auch.
Wenn die Leute eine kleine Wohnung ohne Balkon hatten oder sowas, die trifft es natürlich hart.
Wir haben nur einen Arbeitsplatz bei uns im Schlafzimmer für unser Homeoffice. Insofern ist das eine Riesenherausforderung, Homeschooling und Homeoffice mit dem Grundriss unserer Wohnung zu vereinbaren und keinesfalls ein Dauerzustand.
Öfter von zu Hause arbeiten, weniger Bus und Bahn fahren, mehr zu Fuß gehen. Die Corona-Pandemie verändert unser Verhalten und damit die Anforderungen an die Städte, in denen wir leben, wohnen und arbeiten. Und sie deckt auf, dass die Städte diesen Anforderungen derzeit oft nur schwer gerecht werden.
Das Wichtige an der Corona-Krise ist, dass es ein Weckruf ist im Endeffekt. Ein Weckruf dahingehend, dass wir als Gesellschaft und eben auch als Städte verwundbar gegenüber Krisen sind. Dass Sicherheit kein Garant ist,
sagt Felix Bär, Techniksoziologe am Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung IZT in Berlin. Der Grund für die Verwundbarkeit während der momentanen Pandemie liegt in der Vergangenheit, so Felix Bär, in alten Defiziten des Städtebaus. Rückblick: Europa im 19. Jahrhundert. Cholera und Typhus haben den Kontinent fest im Griff. In dicht besiedelten Armenvierteln breiten sich die Krankheiten besonders stark aus. Zu jener Zeit boomen Städtestatistiken. Verbreitungskarten und Fallzahlen geraten ins öffentliche Interesse. Schließlich tragen langfristige hygienische Maßnahmen dazu bei, die Infektionen einzudämmen.
Das heißt vor allem tatsächlich, dass Wasserleitungen gebaut wurden und dass Schwemmkanalisationen gebaut wurden. Und das war ganz neu, weil Städte wirklich von Netzen nun durchdrungen wurden und damit die Stadt auch erst als Ganzes verstanden wurde. Also diese Idee, dass wir das Wasser einfach aufdrehen, das ist ein völlig neues Prinzip, das im Grunde mit diesen Pandemien des 19. Jahrhunderts entstanden ist.
Der Wunsch nach verbesserter Hygiene und öffentlicher Gesundheit wurde damals ein wesentlicher Antrieb des Umbaus der Städte, sagt Christa Kammleitner, Architekturtheoretikerin an der Brandenburgischen Technischen Universität in Cottbus. Das Konzept der funktionalen Stadt war geboren.
Alles findet separiert statt. Wohnen, Arbeiten, Erholung, zum Teil weiträumig voneinander entfernt. Und hinter diesem Stadtkonzept stehen eigentlich hygienische Ideen. Man wollte geringere Dichte haben, die Bevölkerung lockerer verteilen. Und das Problem war aber, das konnten sich nicht alle leisten. Also die Hygiene war mit ein Grund eigentlich für diese Separierung, die uns heute behindert. Also heute sagen wir, das ist nicht pandemieresistent, weil das führt dazu, dass wir uns in den öffentlichen Verkehr quetschen müssen, dass Nadelöhre entstehen. Also genau mit den Folgewirkungen dieses Konzepts kämpfen wir heute.
Die Lockdowns lassen die Innenstädte veröden. Pendler nutzen wieder verstärkt das Auto aus Angst vor Ansteckung. Aus der Krise heraus entsteht eine Gegenbewegung ungeahnten Ausmaßes. Der Fahrradverkehr boomt. Unbürokratisch und spontan entstehen viele Kilometer Pop-up-Radwege. Vor der Krise war das Auto für viele Menschen alternativlos, sagt Felix Bär vom Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung.
So ist in einer gewissen Weise die Corona-Situation zu einem Reallabor auch für die nachhaltige Verkehrswende geworden. Von einer Stadt, die eben die Alternativlosigkeit des Autos überwindet und Raumverteilung neu bestimmt vom Auto hin zu Fahrrädern.
Auch die Umwidmung von Fahrbahnen zu Fußwegen oder von Parkplätzen zu Grünzonen etwa könnte Platz schaffen für die städtische Bevölkerung, auch unter der Vorgabe von Social Distancing. Und je mehr Orte und Möglichkeiten Städte bieten, um Probleme öffentlich, kreativ und flexibel zu lösen, desto resilienter könnten sie sein. Denn so Felix Bär, die gegenwärtigen und künftigen Krisen müssen solidarisch bewältigt werden, nicht nur im Fall von Pandemien.
Der Klimawandel steht ins Haus, digitale Disruption, soziale Polarisierung und. Das heißt, nach der Krise bedeutet auch sozusagen vor der nächsten Krise. Deswegen ist auch jetzt ganz zentral, dass wir die ganzen Umbauprozesse, die jetzt in Gang geschoben werden, mit großen Investitionen, auch direkt an unsere Nachhaltigkeitsziele knüpfen.
Hochaktuell ist derzeit etwa das Konzept der 15-Minuten-Stadt. Alles ist fußläufig oder per Fahrrad in kürzester Zeit erreichbar. Überall soll es alles geben. Resilienz heißt hier Redundanz, sagt Christa Kammleitner.
Hätten wir überall kleine Betriebe, überall Einkaufsmöglichkeiten, hätten wir viele Probleme eigentlich nicht. Das heißt, diese Gleichverteilung von öffentlichen Einrichtungen, von Betrieben und so weiter, ist ein wahnsinnig tolles Konzept. Aber eigentlich steht unsere ganze Ökonomie, die auf Konzentration hinausläuft, dem entgegen. Man hat also einiges zu tun, wenn man das wirklich erreichen möchte. Es ist ein politisches Problem, eine politische Aufgabe größeren Maßstabs.
Wien, Amsterdam und Kopenhagen setzen auf die 15-Minuten-Stadt. Oslo bereits seit 2015. Die norwegische Hauptstadt zählt dabei auf viele Kiezquartiere, so Felix Bär.
Kleine Kiezquartiere, die in sich geschlossen autark sind, die gut vernetzt sind, in denen es eine hohe Diversität gibt, ein hohes Angebot von kritischen Infrastrukturen und dadurch auch oft aus der sozialen Perspektive eben auch oft besser funktionieren, weil es ein größeres Gemeinschaftsgefühl, es gibt mehr Durchmischung, es gibt mehr Begegnungsorte und Kontaktpunkte zwischen den Menschen in diesen Städten, weil eben Kultur und öffentlicher Raum nicht gesondert ist von Wohnungsquartieren.
Dennoch, die historische Forschung zeigt, letztlich ist es nicht die Art und Dichte der Bebauung einer Stadt, die entscheidend beeinflusst, wie gesund ihre Bewohner durch eine Pandemie kommen, sondern die Größe des Wohnraumes pro Kopf. Und es sind nach wie vor die armen Bevölkerungsschichten, die in kleinen Wohnungen leben. Eine krisenfeste Stadt, sagt Christa Kammleitner, muss daher vor allem eine sozial gerechte Stadt sein.
Das heißt, alles, was sozusagen in Richtung soziale Gleichheit führt, müsste man eigentlich angehen. Es bedarf also ein ganz neues Umdenken, wirklich auch was soziale Situierung betrifft, dass es nicht um rein technische und städtebauliche Maßnahmen geht tatsächlich, sondern wirklich um soziale Maßnahmen. Und eine andere Wohnraumversorgung ist wirklich ein politisches Problem.